Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Die Nummer 218, die drucke ich mir gleich mal aus und papp sie mir auf die Brust, denn das war eine der Nummern von einem der beiden Squid Game Finalisten aus Staffel 1. Einer hatte den Kopf, aber ihm fehlte das Herz. Der andere hatte das Herz am rechten Fleck, aber keinen Plan. Und so frage ich jetzt, lieber Alex, möchtest du die 456 an meiner Seite sein?
Dios mio, siehst du das jetzt wirklich durch, ja?
I try.
Ich sag einfach mal, ja, komm.
Ja, komm.
456 away.
Okay, haben wir uns dann schon auf die Rollen aufgeteilt? Wer hat das Herz, wer hat den Kopf?
Offensichtlich.
Okay, aber wir geben es noch nicht öffentlich bekannt.
So ist das.
Finde ich gut. Ob wir im Detail das auch wirklich bis zum Ende ausfechten, mal gucken, weil ich habe ein bisschen Angst, dass uns einer die Sendung nicht lebend verlässt. Also lass uns das vielleicht in Ruhe nochmal ausdiskutieren. Ansonsten würde ich sagen, geht's, glaube ich, heute recht entspannt wieder nach normalem Duktus hier zu. Wir blicken unter anderem zurück auf die Absetzung und das Zurückholen von Jimmy Kimmels Late-Night-Show. Es war ja schon so ein Ding, was so ein bisschen hochgekocht hat. Und schauen uns bei den Trailern mittelalterliche Spin-offs, Filmlieblinge in Serienform, Serienlieblinge in Filmform und koreanisches Alltags-Gruselkino an. Wie gewohnt präsentieren wir zuvor noch unsere handverlesenen Reviews. Kannst du denn was zu deiner Anteasern, Alex?
Ich kann dir sagen, dass du das never, ever, ever, ever hast kommen sehen und dass es animiert ist.
Das ist natürlich wieder, jetzt machst du mich wieder ein bisschen hier fickelig, ne? Also jetzt bin ich natürlich mal gespannt, was du dabei hast. Ich kann nur so viel sagen, bei mir kracht's heute zweimal.
Oh, da habe ich nichts dagegen.
Ich bin ganz sicher gespannt, was du zu sagen hast, denn ein was will ich schon mal teasern. Ich habe den besten Actionfilm des Jahres dabei. Stunts in schwindelerregender Höhe und die Sicherheit der gesamten Welt steht auf dem Spiel. Und der zweite Film ist mit Tom Cruise. Also sei gespannt, was ich dabei habe. Und für alle, die gerade zuhören, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. So, ich schließe mich mal den Vorredner an. Wir haben uns hier eingefunden zur Episode 218. Von daher machen wir hier den absoluten Dienst nach Vorschrift, genauso wie wir das in allen anderen Episoden auch gemacht haben. Ich würde sagen, wir stellen uns mal in einer Reihe auf und zählen zu zweit ab.
Okay.
Alex anwesend, eins, zwei.
Ja, Ronny hier auch.
Sehr gut. Hallo Ronny.
Hallo Alex, danke für diese, was ist denn das für diese schulformhafte Anmoderation? Danke.
Ja, ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen diesen stringenten Aufbau aus Squid Game ein bisschen aufgreifen.
Ach so.
Aber ja, es hat ja ein bisschen was von Schule und egal. Du, jeder kann hier rauslesen aus meiner Anmoderation, was er möchte, Ronny. Wenn du was irgendwie aus deiner Schulzeit noch zu verarbeiten hast, dann ist das hier ein sicherer Ort, wo wir über alles sprechen können.
Das ist aber auch eine große Kunst in deiner Stimmlage gerade quasi, also so viele verschiedene Genres zu vereinen, weil ich hatte gerade, jetzt stellen wir uns mal alle auf und sagen, das klang so ein bisschen sakral irgendwie, wie in der Kirche, oh, ne? Als würdest du jetzt gleich dein Gebet sprechen wollen oder mir den Weihrauch entgegenballern wollen.
Und hat aber auch so ein bisschen Pädophilie von der Schulzeit noch dabei, oder?
Uff, das ist eine Brücke, die will ich jetzt hier nicht betreten und schon gar nicht irgendwie ablaufen.
Gut, so, ja,
das
genau.
Das ist ja, okay, fünf da Zuhörer haben wir uns jetzt weg, irgendwie reingeredet. Wie kommen wir da denn jetzt wieder raus?
Keine Ahnung, was macht denn das Wetter bei dir?
Ja, Good Talk. Es ist durchwachsen, Alex, aber das hat ja nichts mit unserem Podcast zu tun, denn wir wollen ja nicht immer über das Wetter sprechen.
Das ist richtig, wir wollen über Nerdkram, Serien, Filme, was auch immer sprechen. Und von daher würde ich sagen, ich habe mich bereits erfolgreich um Kopf und Kragen geredet. Von daher lass uns keine Zeit verlieren und ich sage einfach mal, aufgepasst, auf zu den Ruckzuck-Reviews. Nein, das mache ich nochmal, zu den Ruckzuck-Reviews.
Auf zum Atem, dachte ich, kommt da durch. Siehst du, und schon hast du mich im Kopfkino schon wieder woanders gehabt, aber das kriegen wir vielleicht heute noch bei den Neuigkeiten abgefrühstückt, das Thema.
Ja.
Deep Cut.
Die 218 machen wir wieder den absoluten Dienst nach Vorschrift hier.
Jetzt sag das doch nicht immer so. Das klingt immer so, als würden wir jetzt hier irgendeine Liste runterbeten. Was stimmt,
nee, das
aber
nicht,
du
aber
musst es besser verkaufen, glaube ich.
2-1 heißt, du sandwichst und darfst direkt einstarten mit entweder schwindelerregenden Hören und oder Tom Cruise. Wie du möchtest.
Ich fange mal an mit Tom Cruise. dem schwächeren von beiden Filmen, die ich heute mitgebracht habe. Hat er nicht gesagt.
Hat er nicht gesagt.
Ich will einfach noch ein bisschen die Spannung bei dir rauskitzeln. Habe ich, glaube ich, noch nicht so richtig geschafft, aber ich hoffe, die kommt noch ein bisschen. Und zwar habe ich Mission Impossible The Final Reckoning nachgeholt. Mhm. Und jetzt musste ich nochmal hart überlegen, du hattest ihn doch auch schon mal dabei, oder nicht?
Ich hatte ihn... Oh Gott, jetzt muss ich auch hart überlegen. Ich kann dir sagen, ich war im Kino und habe ihn im Premium-VOD schon, also jetzt zweimal gesehen. Von daher kann ich sehr wohl mitreden. Aber ich müsste jetzt lügen.
Weil ich hatte noch im Kopf, der Alex hat da schon mal was, hat da schon mal ein Wort drüber verloren, aber du hattest auf jeden Fall keine Review gepostet. Dadurch, dass du ja meistens nur ein Review dabei hast, war ich verwirrt. Aber wenn du es auch nicht mehr weißt, dann kann ich meinen Seelenfrieden ja weiterhin genießen. Dann erzähle ich einfach mal weiter und du kriegst uns einfach gleich noch rein, was ich mit Mission Impossible The Final Reckoning, also dem achten Teil jetzt und dem letzten Teil der Mission Impossible Tom Cruise. Also
bevor du einstartest, wir hatten über den ersten Teil gesprochen, also den siebten Film,
Ja.
Dead Reckoning Part 1, jetzt nicht mehr, und da haben wir auf jeden Fall beide zu gesprochen.
Aber das ist doch schon fast zwei Jahre her, ist ja auch.
Das ist richtig.
Ist ja auch egal. Gut, egal. Dann holen wir es im Zweifelsfalle jetzt nochmal nach. Mission Impossible, Teil 8, Final Reckoning, gerade schon mal gesagt. Also, bekannte Besetzung, weil es ist ja der zweite Part von einer zweireihigen Duo-Produktion, Back-to-Back, mehr oder weniger.
Genau, aus Dead Reckoning Part 2 wurde Final Reckoning.
Genau, weil aus dem ersten Dead Reckoning Part 1 wurde nur Dead Reckoning. Es ist kompliziert. Mhm. Auf jeden Fall jetzt hier der siebte, der achte Teil und der Abschluss des Zweiteils.
Oh, dranbleiben.
Gott. It's complicated. It's complicated. So, gibt's eine Story, die man zusammenfassen kann? Naja, wenn ihr den siebten Teil gesehen habt, eigentlich nicht so wirklich, denn es wird nahtlos weitererzählt, dass Tom Cruise und das IMF-Team immer noch weiterhin auf der Jagd nach der Entität ist und den ganzen Strippenziehern, um diese künstliche Intelligenz da letzten Endes im Zaum zu halten, damit sie nicht das atomare Waffenarsenal der ganzen Welt übernimmt und alles ins Chaos stürzt. So, ich muss sagen, Mission Impossible, ich kann bei vielen Punkten, weil ich dann nach dem Schauen auch mal so ins Netz geguckt habe, den oder vielen Kritiken irgendwie folgen, wo ich am Anfang auch dachte, bevor ich ihn gesehen habe, ja, das ist jetzt wirklich so, aber ich muss teilweise auch sagen, und da fange ich direkt mit so ein paar negativen Punkten an, ich habe mich in der ersten Hälfte des Films echt ein bisschen schwer getan. Der Film läuft ja fast geschmeidige 3 Stunden, das ist schon sehr, sehr lang und ich habe nicht ganz verstanden, warum man sich so eine Stunde am Anfang des Films gefühlt Zeit lässt, nochmal alles zu erzählen, wo wir jetzt eigentlich stehen, wo wir hinwollen, was ist jetzt noch mal für neue Charaktere gibt, wo sich die alten hinentwickelt haben, obwohl es jetzt keine großen Rollen spielt. Und das hat es für mich alles ziemlich dolle zäh gemacht und wirkte dadurch alles ein bisschen überfrachtet und überdramatisiert, obwohl wir doch eigentlich schon im ersten Teil jetzt daherkommend ganz genau wussten, was jetzt eigentlich nur noch passieren muss im Groben und Ganzen. Hast du es so ein bisschen ähnlich wahrgenommen?
Der Chor, ja. Also es gibt ja da dieses Setup, wo du nochmal so ein, ich sag mal, fast so ein Recap des Teils davor bekommst, wo ich mir denke, also kannst du schon machen, aber wer guckt sich denn jetzt hier wirklich den letzten an, wenn er den Teil davor nicht gesehen hat? Also die halbe Stunde hättet ihr euch tatsächlich schenken können, bin ich dabei, ja. Und was den anderen Teil betrifft, die ein oder andere Nebenfigur bekommt ja eine sehr, sehr stiefmütterliche, vielleicht noch Nebenhandlung kredenzt, wo ich mir denke, warum habt ihr die jetzt überhaupt noch drinne gelassen? Also für mich kam das fast so rüber wie, da war vielleicht mal mehr, aber es ist quasi im Editing dem Schnitt zum Opfer gefallen. Vielleicht war sogar für Teil 7 schon eigentlich ein bisschen mehr geplant und haben sie dann nicht gemacht. Dann hätte man es auch komplett rauslassen können, hätte sicherlich gestrafft und ein bisschen mehr Fokus geschenkt für die 8.
Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass wir viele Charaktere also haben, die aber, also es werden neue eingeführt, wo ich nicht wusste, brauche ich das jetzt unbedingt? Teilweise war es ein bisschen Fanservice. Ne? Man kriegt ja auch diese Collage von allen Mission Impossible Filmen am Anfang nochmal gezeigt.
Die cool ist.
Das war ganz nett, ja.
Das war mal so ein Hype-Trailer im Film.
Ja, war für mich aber in Kombination dann so ein bisschen, jetzt wollen sie noch wirklich nur mal mit dem Holzhammer so die Emotionen herauskratzen. Ja,
aber auch den Fanservice zum ersten Teil gerade auch, den sie liefern, den fand ich ganz cool und den haben sie ja tatsächlich von der Handlung her auch relevant gemacht. Und ich muss persönlich gestehen, alle Figuren, die sie neu eingeführt haben, ist jetzt nicht mehr wirklich Spoiler, aber als großer Fan von Sarens und Ted Lasso war ich sehr, sehr glücklich, muss ich gestehen, um die neuen Figuren.
Mhm.
Mhm. Mhm. Auch wenn sie nur wenig Screentime haben.
ja, das stimmt. Aber ansonsten finde ich, auch die neuen Gesichter und die alten Gesichter entwickeln sich nicht groß weiter in diesem Film. Das fand ich ein bisschen schade. Dafür, dass man sich schon so viel Zeit nochmal mit dem Ausbreiten und fast Breittreten der Geschichte halt Zeit lässt. Was man aber ganz klar sagen muss, und da komme ich ein bisschen zu diesem Bereich Bild und Ton, also ist es jetzt, allein wenn die Handlung nicht gut ist, jetzt irgendwie ein schlechter Film. Und man muss natürlich sagen, audiovisuell ist es natürlich immer noch ein absolutes Fest, Mission Impossible Teil 8 jetzt mittlerweile zu gucken. Und das muss man aber auch erwarten können, denn der Film, ich habe nochmal nachgeguckt und war erschrocken,
teuer.
Hat laut Berichten 400 Millionen US-Dollar gekostet.
Ja, einer der teuersten aller Zeiten, alten.
Dios mio, also wo ist das, also ja, man kann sehen, wo das Geld hingeflossen
ist. Klar kann man das sehen.
Aber dann gab es teilweise für mich ein paar Fragezeichen, wo ich dachte, aber hätte es jetzt sein gemusst und wo genau sind da jetzt vielleicht die 10 Millionen oder die 10 Millionen nochmal hingekrochen? Weil das ist schon eine richtig dicke Summe vom Geld. Aber alleine wegen der Lauflänge kann ich es natürlich schon nachvollziehen. Und was man natürlich sagen muss, es gibt in der Mitte des Films oder so im letzten Drittel, muss man eigentlich sagen, gibt es dann wahrscheinlich die Unterwassersequenz und eine der spannendsten Sequenzen generell im Film. Und da muss ich sagen, da habe ich auf jeden Fall gesehen, wohin ein großer Teil des Budgets wahrscheinlich geflossen ist.
Geflossen, ja.
Ja, einfach mal so versenkt. Und weil es ist ein unglaublich starkes Set-Design, es ist ein unglaublich geiles Sound-Design, es ist klaustrophobisch inszeniert vom Skript, von der Inszenierung bis zur Postproduktion. Und für mich dadurch eine der besten der Reihe, wenn nicht vielleicht sogar die beste Action-Szene im Mission Impossible Franchise und darüber hinaus noch ein Stück weit.
Genau, also ich würde es auch gerne einmal diese Szene einmal als Übung durchexerzieren. Also erstens so, ne, weiß ich nicht, mal ein Korridor, der sich dreht, das haben wir bei Inception schon gesehen, aber da wurde damit ja extra Werbung gemacht, weil es war unglaublich aufwendig. Das haben wir jetzt hier auch, nur ist es kein Korridor mehr, sondern ein riesiger Raum und dann drehen wir den, na klar, hydraulisch und ja, na klar, wir kippen den mit Wasser voll und zwar so viel, dass, oh ja, aber Tom Cruise war ja gar nicht echt im Meer unterwegs. Ja, nein, aber trotzdem ist er unter Wasser, in einem echten Taucheranzug und wenn er den nicht gehabt hätte, wäre er halt auch in dem Set abgesoffen. Spielt also für mich erstmal keine Rolle, ob er jetzt im Set unter Wasser ist oder, ne, unter Wasser ist unter Wasser und da kann ich mir vorstellen, dass das unfassbar viel Geld versenkt hat, allein diese Nummer.
Mhm.
Und halt auch das große Finale. Und ansonsten sind es halt einfach, glaube ich, viele Locations und weiterhin einfach viel handgemachte Szenen. Und ich glaube, das geht halt im Zweifel dummerweise einfach mehr ans Geld als, weiß ich nicht, fix it in post.
Das denke ich auch. Und da wird wahrscheinlich ein Großteil des Geldes hingeflossen sein. Ein bisschen schade fand ich fast schon, dass der U-Boot-Teil kommt, also der Unterwasserteil, bevor dann die große Flugzeugsequenz kommt, die ja marketingtechnisch extrem hoch aufgebauscht wurde. Und da hatte ich so große Erwartungen. Und die ist auch toll und ist auch groß. Und da reichen viele Filme bei lange nicht heran. Aber trotzdem muss ich sagen, dass diese Sequenz dann auch in Kombination mit der Handlung, dass ich da mittlerweile schon über 2,5 Stunden dran saß, mich dann nicht ganz so weggewowt hatte, wie ich erhofft hatte. Du nix schon und sagst, ging's dir ähnlich? Kannst du greifen,
warum ähnlich? Sie ist nicht so reißerisch inszeniert. Sie lassen sich ein bisschen Zeit. Also es wirkt alles so ein bisschen schwerfälliger. Ist aber, glaube ich,
das ist ein gutes Wort,
wie du es überhaupt Celluloid bannst, diese Szenen ist, glaube ich, sehr, sehr schwer und es dann nicht zu zerschneiden, weil du willst ja sehen, wir wollen doch sehen und das haben wir ja auch, das kriegen wir auch in der Sequenz, wie es Tom Cruise quasi fast die Haut vom Schädel schält, weil die Geschwindigkeit so hoch ist und er keinen fucking Helm trägt und so weiter und das bekommst du ja alles so, ne? Und ich habe es, glaube ich, weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte, ich war ja mit jemandem im Kino, der danach meinte, na, ich habe das Gefühl, ich zahle jetzt hier nur noch irgendwie wie eine Eintrittskarte, damit ich sehen kann, wie Tom Cruise irgendwie tolle Sachen macht, wo ich mir dachte, genau das ist mittlerweile Mission Impossible ist, ich will Eintritt zahlen, damit Tom Cruise möglichst spektakulären Scheiß macht und das kriegst du halt dummerweise.
Das stimmt. Ja. Das kann man nicht von der Hand weisen. Also nach wie vor alle Stunts mit Tom Cruise selbst gemacht und selbst umgesetzt. Ich hatte hier auch ein bisschen weniger den Eindruck noch wie im 7. Teil, dass zu viel digital noch getrickst wurde. Also na klar, wurde getrickst, aber im 7. Teil mit der Rampe und mit dem Zug, da wurde trotzdem die Lokomotive dann nochmal irgendwie ausgeschnitten oder die Set-Extension dran gebaut. Das hat dann irgendwie so die Faszination ein bisschen kaputt gemacht. Vielleicht haben sie auf die Kritik reagiert und die sehen dann hier ein bisschen, also entweder haben sie es noch besser gemacht, dass man es weniger sieht, oder sie haben es einfach so gelassen. Kann natürlich auch sein. Und insgesamt muss ich sagen, also es ist halt nach wie vor extrem große, gute Popcorn-Unterhaltung, aber mit leichten Schwächen, denn ich muss sagen, im Vergleich zu Dead Reckoning, also von vor 2 Jahren, den fand ich gefühlt bunter, internationaler, da war mehr Humor drin, da waren für mich die Spannungswechsel irgendwie so ein bisschen größer. Ich habe ihn wirklich auch vorne nochmal mir vorneweg angeschaut und hatte hier einfach das Gefühl beim achten Teil, dass man ein bisschen zu viel Ambitionen in diese Geschichte und wir wollen das jetzt abschließen, das muss jetzt nochmal richtig dramatisch werden. Den Eindruck hatte ich und dadurch hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass man ein bisschen den Fokus aus den Augen verliert, um was es eigentlich geht. Und das ist natürlich auch mit der Entität, die macht es nicht besser, weil was kann jetzt irgendwie in Mission Impossible Film, wie kann das noch getoppt werden, wenn nicht wirklich die Existenz der gesamten Welt jetzt wirklich, wirklich auf dem Spiel steht? Und das kriegst du natürlich jetzt nicht mehr getoppt. Und das ist schon so wahnsinnig absurd, diese High Stakes, um die es halt geht, dass ich teilweise wieder dachte, es ist mir fast zu hoch, muss ich schon wieder sagen. Also da hätte ich mich eher nochmals mit einer kleinen atomaren Bedrohung besser gefühlt oder so. Ich weiß nicht ganz, wie es beschreiben soll. Ich meine, nach Fallout, wie willst du das noch toppen? Genau, noch mehr Nuklearbedrohung, aber ich fand es ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich mich insgesamt halt schwer getan, auch wenn gerade diese Unterwasserszene bombastisch ist. Aber für mich war es ein bisschen schleppend und zäh und für mich wirklich einer der eher schwächeren Mission Impossible Teile der letzten Jahre, vor allem nach Fallout und auch noch Dead Reckoning, den ich auch noch ein bisschen drunter sortieren würde. Und ich habe mich echt schwer getan, aber ich habe mich dann bei einer Bewertung wirklich so bei einer 3,5 von 5 Punkten eingefunden. Wie sieht's denn da bei dir aus?
Bei mir ist genau andersrum. Dead Reckoning ist halt, also der erste Teil, das ist halt die Kröte mit die Entität AI, das ist der Gegner, das, die musste ich da schlucken und deswegen hat das so ein krasses Geschmäckle, dieser ganze Film. Der hat gute Momente, aber ein paar Sachen stören mich massiv.
D'accord, ja.
War nicht so meins, deswegen hatten wir ja so ein bisschen der Tracking auch abgestraft im Ranking. Und ich fand eben bei Final Reckoning war das eben genau nicht mehr so wild. Ich habe da die Kröte schon geschluckt. Die habe ich dann halt akzeptieren können. Mhm. Von daher konnte ich den Plot halt auch besser runtergucken. Und dieses noch größer und geht noch mehr und noch abgefahrener, was du sagtest, das habe ich auch schon an anderer Stelle als Kritik mir entgegnet bekommen, wo ich dann aber auch erwidere, ja, aber der Film heißt Mission Impossible.
Okay.
Ist doch okay. Was hast du denn erwartet? Der heißt nicht Mission Impossible. Einfach ein bisschen Suspension of Disbelief rein und dann lasst euch halt berieseln von der Handlung. Und wie gesagt, diese Kröten, die habe ich halt irgendwie gefühlt alle vorab mit Dead Reckoning geschluckt und fand deswegen Final Reckoning tatsächlich relativ cool, gerade weil du halt eben einfach so die Geschichte der Figuren, die du liebgewonnen hast, einfach auch auserzählt bekommst, einigermaßen okay sogar. Und deswegen hatte ich 4 von 5 gegeben, fand den eigentlich echt, also jetzt nicht weit weg von dir, aber ich war da eigentlich recht zufrieden mit. Ich kann aber, wie gesagt, die Kritik, die du jetzt auch rausgearbeitet hast, natürlich auch nachvollziehen.
Ich dachte schon, du wärst trotzdem noch irgendwie bei einer 4,5 gelandet, dass wir weiter auseinander liegen, aber dann sind wir ja eigentlich fast den Schulterschluss suchend.
Yes.
Im Internet generell weltweit, die Kritiken sind nah beieinander. Bei IMDb steht das Ding bei einer 7,2. Der erste Teil, Dead Reckoning, ist da bei einer 7,6, also geht eher in die Richtung, wie ich auch beide einsortiert hätte. Einen eher bei 4, den anderen eher bei 3,5. Rotten Tomatoes geht da auch ein bisschen weiter auseinander. 80% bei den Kritikern, 88% bei den Zuschauern. Und auch da war Dead Reckoning also ein gutes Stück höher, 96% damals bei den Kritikern, wo ich mir den Score wirklich nicht so richtig herrechnen kann und 94% noch bei den Zuschauern. Hm. Und es wird ein enges Höschen. Also es ist schon unglaublich teuer gewesen mit 400 Millionen US-Dollar. Und ich wiederhole es gerne nochmal. Diese Summe, wo ich mir denke, wie verargumentiert man das gegenüber dem Produktionsstudio? Weil du musst ja unglaubliche Einspielergebnisse damit erzielen, um den Gewinn irgendwie reinzufahren. Und der Film liegt aktuell bei knapp 600 Millionen Dollar. Also das ist
nicht so doll.
Es ist jetzt nicht so doll. Da hast du vielleicht gerade mal so irgendwie die nötigsten Kosten wieder drin mit Marketing, aber das ist schon eng. Das ist schon tight. Aber das ist auch so eine hohe Summe, die du wieder einspielen musst. Das ist schon krass.
Das ist richtig.
Und damit sind wir anscheinend schon am Ende von Mission Impossible, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Schön, dass du nochmal mitgemacht hast und reingekrätscht bist.
Klar.
Dann führe doch mal gerne durch deinen Film oder Serie oder irgendwas. Mhm. Vielleicht hast du ja auch ein Bild oder einen Comic angeguckt, wo ich jetzt nie drauf gekommen wäre, dass du das heute mitbringst, Alex.
Also, ich habe einen Film mitgebracht von 2019. Der hat einen IMDb-Score von 7,3 und einen Rotten Tomato-Score von 89% bei den Kritikern, 98% bei den Zuschauern und, Ronny, hat weltweit 730 Millionen Dollar eingespielt. Ein Animationsfilm.
Ich werde wahrscheinlich gleich sagen, ach stimmt, ach das und sowieso, aber mit den Informationen, jetzt auf die Schnelle, dieser öffentliche Druck komme ich nicht klar.
Ich habe den chinesischen Animationsfilm Nesa mitgebracht.
Davon habe ich gehört und auch schon mal ein bisschen was gesehen. Gab es da nicht einen zweiten Teil mittlerweile?
Da gab es einen zweiten Teil. Und warum ist es relevant, dass dieser zweite Teil existiert? Weil, lieber Ronny, dieser zweite Teil allein in China 2 Milliarden Dollar eingespielt hat.
Ein 2-Milliarden-Film, so gesehen.
Ein 2-Milliarden-Film, Ronny. Ja. Davon gibt's nur eine Handvoll. Nicht mal.
Das ist beachtlich. So, und du hast
korrekt.
Jetzt den,
und ich habe
einen der erfolgreichsten Animationsfilm mitgebracht.
Deswegen habe ich jetzt erstmal den ersten Teil mitgebracht, der nur 730 Millionen eingespielt hat, aber das ist immer noch mehr als Final Reckoning, wie wir gerade festgestellt haben. Auch exklusiv in China. Die Nummer hat aber tatsächlich auch sowohl eine deutsche, klar, alles kriegt eine deutsche Synchro, aber auch eine englische Synchro-Kredenz bekommen noch. Und also du kannst den sowohl in OV gucken als auch in deinen Synchrosprachen, der Synchrosprachen deiner Wahl.
Weißt du, ob der in Deutschland rauskam im Kino?
Nee, weiß ich nicht tatsächlich. Soweit
da gucke ich mal parallel.
Rückrecherchiert, kannst du gerne machen. Worum geht's? Ich sag mal grob, eine Gottheit verband eine oder teilt eine starke Macht in zwei Gefäße. Ein gutes Gefäß, ein schlechtes Gefäß. Und es werden zwei, ich sag mal, Kinder geboren auf der Welt, die quasi diese Entitäten in sich aufnehmen. Also die vermeintlich schlechte und die vermeintlich gute. Das hast du schon den Twist rausgehört. Mhm. Und wir verfolgen quasi primär, wie diese Figur des Nesa, das ist der Dämonenjunge, seine Kindheit verbringt ein Stück weit. Alle fürchten sich vor ihm, sogar die eigenen Eltern. Seine eigentlichen Kräfte sind durch Magie etwas abgeschwächt, aber, und ich rede da jetzt nicht lange um heißen Brei herum, die kleine Sau ist fucking Prick. Es ist ein kleiner Assi, den ganzen Film über. Super nervig, um ehrlich zu sein, ein bisschen borderline, sehr, sehr unsympathisch. Also es wird ja nicht leicht gemacht, dass er der Protagonist ist. Mhm. Und parallel selbst immer mal wieder rüber zu dem, der vermeintlich gut ist. Der ist in der Drachenwelt unter Wasser aufgewachsen. Und die plotten da unten eigentlich so ein bisschen ihre Rückkehr. Was für einen zweiten Teil. Und die Menschen fürchten sich vor ihm halt. Und sie lassen ihn eigentlich auch kaum raus, weil er hat halt, der Nesa hat nicht so das Händchen für, was ist ein Menschenleben wert? Meine eigene Kraft. Wenn ich Dämonen jage, sollte ich dann aufpassen, dass ich nicht ein ganzes Dorf in Brand stecke oder nicht, weil meine Kräfte sind halt da und am Ende zählt doch das Ergebnis, oder?
So dieses typische Gottproblem oder so ein bisschen
typische
so
Gottproblem,
griechische
genau.
Mythologie und, vielleicht auch.
Und mir fehlt tatsächlich, der Film geht eine Stunde 50, über die Handlung so ein bisschen der Wachstum der Figur. Das kommt. Es gibt so dann diesen Moment, er lernt dann auch diese andere Figur kennen, also die treffen sich und er bekommt mal eine gleich starke Figur sich gegenübergestellt, jemand, der ihm Paroli bieten kann so ein Stück weit und eigentlich sind vermeintlich die Rollen klar, aber da gibt's noch so Strippenzieher hinter den Kulissen und der eine oder andere wird hier und da ein bisschen manipuliert und dann ist es vielleicht doch so eher, dass man den Dämonenjungen braucht, um die Menschheit zu retten und der vermeintlich Gute macht dann vielleicht Sachen, die vielleicht doch nicht so gut sind. Also ne, das ist jetzt ein bisschen on the nose, aber also du bist nicht quasi, du bist Herr deines eigenen Schicksals am Ende. Ne? So, du bist es nicht vorherbestimmt durch irgendwas, für welchen Weg du dich in deinem Leben entscheidest. Und es gibt dann halt diesen Punkt, wo er sich korrekt entscheidet und das ist auch cool. Aber es gibt halt keine Entwicklung. Es gibt dann halt nur diesen Moment und dann entscheidet er sich anders. Aber es gibt keine wirkliche Entwicklung dorthin. Auch wenn versucht wird, von den ganzen Nebenfiguren halt auf ihn einzuwirken. So, das heißt, die Handlung ist, sage ich mal, überschaubar, aber natürlich chinesisch-mythologisch super spannend. Animationstechnisch ist das ein Brett. Also schon diese 2019-Nummer, das ist schon äußerst beachtlich, absolut fantastische Aufnahmen, super fantasievoll, auch wie sie mit, ich weiß nicht, Fantasiewelten, die du in Gemälden findest, vom Leder ziehen, die Physik ad absurdum führen und auch das große, die große Finalsequenz ist wirklich brachial gut animiert, geile Actionsequenzen, das ist schon wirklich dick aufgefahren und tatsächlich ist es so, dass diese große Finalsequenz, weil es da diese Charakterentwicklung gibt, weil die großen Knarren ausgepackt werden, animationstechnisch, ist das schon ein wesentlicher Teil gewesen, dass meine Review so mehr positiv ausfällt, als sie vielleicht sonst ausgefallen wäre, weil ich tatsächlich irgendwann da saß, da die Stunde 50 immer dachte, wenn jetzt nicht langsam mal dieser kleine Saftsack aufhört, so nervig zu sein, so, dann bin ich halt irgendwie echt raus hier, als, weil ich konnte mit dem Protagonist einfach nicht warm werden, den ganzen Film über nicht, und das nagt an mir dann. Ich kann da nicht so komplett mich öffnen dann.
Ja, ja, klar.
Wir hatten das Thema ja schon öfter.
Öfter, ja.
Und ich habe aber gesagt, der ist gut angekommen. Und der zweite Teil soll ja nochmal eine ganz andere Hausnummer sein. Den werde ich sicherlich dann auch nochmal mitbringen. Der bekommt nämlich noch ein deutlich besseres Rating überall. Und das Einspielergebnis spricht, glaube ich, für sich. Weil, dass eine Fortsetzung so steil geht, ist halt schon gaga. Also da sind wir ja bei Avatar Endgame.
Ja, halt, stopp, aber Milliarden. Auch die Kritiken sind besser. Das ist ja,
ja was, und, was genau, nicht und die Kritiken sind auch besser. Genau, ja. Bei einem zweiten Teil, ne? Das ist halt, also ja. der bricht den Fluch. Mhm. Den Fortsetzungsfluch.
Mhm.
Wo wir wieder bei Mythologie wären, Flüche brechen. Ich fand ihn gut. Ich habe ihn jetzt, aber alles, was ich gerade vorher erzählt habe, aber ich brauchte es halt als Setup, um halt diesen zweiten Teil zu gucken. Alles andere macht ja keinen Sinn. Nichtsdestotrotz ist er gut. Also wenn du einen soliden Animationsfilm gucken möchtest, der mal ein bisschen also audiovisuell als auch erzählerisch was anderes bietet, nämlich diesen chinesischen Einschlag, den man ganz, ganz, ganz selten bei uns so irgendwie zu Gesicht bekommt, dann ist das auf jeden Fall mal interessant, weil wir haben das schon öfter gesagt, dieser Animationsfilmpfad, der westliche, der ist gut ausgetreten, will ich mal formulieren, vorsichtig sagen. Das heißt nicht, dass die schlecht sind, aber das ist mal was ganz anderes. Das ist mal so ein Palate-Cleanser, ist das so. Mal komplett so einmal am Kaffee riechen und dann kannst du wieder frisch rangehen. Und das ist Nissa. Und von daher ist es schon auch eine Empfehlung. Und weil er stark animiert ist, fantasievoll ist, trotz der Probleme, die ich mit dem Protagonisten hatte, mit einem echt starken Finale, bin ich noch bei 3,5.
Okay.
7. 3,5 von 5 ist, glaube ich, ein bocksolides Ergebnis. Mhm. Also braucht man sich nicht schämen, wenn man damit quasi wieder in die Kabine geht mit einer 3,5. Von daher, genau. Nesa, erster Teil 2019, chinesischer Animationsfilm. Hast du nicht kommen sehen?
Nee, habe ich nicht kommen sehen. Werde ich wahrscheinlich auch nur schlecht kommen sehen, weil ich habe gerade nebenbei nochmal geguckt, kriegt man irgendwie schwer ran, außer über Blu-ray und so.
Ganz schlimm.
Ja, also ist.
Also sie machen es einem nicht einfach, ja.
Nee, scheint tatsächlich so. Also schwierig vielleicht, wie ich den dann mal rankriegen sollte, weil klingt ja schon interessant, vor allem wenn man jetzt von der technischen Hinsicht anscheinend dir Glauben schenken darf. Aber ich behalte ihn mal auf dem Schirm, aber bin tatsächlich überrascht und hätte ihn niemals nicht jetzt hier erwartet.
So, dann zurück zu dir.
Zum Stichpunkt nicht erwartet. Ich habe ja gerade schon hochgepokert und ich habe mich gerade ein bisschen wie in unseren alten Folgen gefühlt, wo ich immer eine These zu dem mitgebrachten Film aufgestellt hatte. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe einen Tom Cruise Film dabei und den besten Actionfilm, um euch ein bisschen und dich halt an der Nase rumzuführen. Und vielleicht hast du ihn schon gesehen, aber ich habe mitgebracht und auch gesehen Heads of State, eine Amazon Prime Produktion. Unter anderem mit Idris Elba und John Cena.
Habe ich gesehen.
Hast du gesehen? Da bin ich mal gespannt, wie wir jetzt in den Ring steigen. Immer noch absolut emotionslos. Ich kann Alex hier einfach gerade nicht greifen und deuten. Deswegen erzähle ich einfach mal los. Es ist eine Produktion, die kam am 2. Juli 25 auf Amazon Prime Video raus. Wir hatten über den Trailer gesprochen und da hatten wir auch gemeint, ja, sieht nett aus, ein bisschen Popcorn-Eimer, Romantik irgendwie, kann nichts schief gehen abends, tut vielleicht nicht weh. So. Man muss sagen, Regie hat geführt Ilya Neschul, also der Kollege aus Moskau, der aufgefallen war durch spätestens Nobody vor 4 Jahren, hat er Hardcore Henry produziert, kam da aus diesem Game mit GoPros super abgefahrene audiovisuelle Sachen zu machen. Fanden wir ja eigentlich beide ganz gut oder zumindest super interessant, wie er es halt umgesetzt hat. Wir hatten im Trailer schon gesehen, der Premierminister von Großbritannien und der US-Präsident der Vereinigten Staaten, der eigentlich ein Ex-Schauspieler ist, fliegen zusammen in der Air Force One, werden abgeschossen, überleben als Einzige, müssen sich dann irgendwie durch Osteuropa kämpfen, werden von Auftragskillern weiterhin noch gejagt und müssen dann irgendwie noch ganz nebenbei so eine weltweite oder zumindest internationale Verschwörung irgendwie abwenden und oder noch aufdecken. Und wie gesagt, ich dachte, es wird erstmal eine harmlose Action-Dingens. Und am Anfang geht es auch relativ seicht und ich sag mal so erwartungsgemäß los. Unterhaltsame Action-Komödie. Ich musste dann aber sagen, so wie sich der Film entwickelt, überrascht er auch wenig. Irgendwie, wir haben die Air Force One wie mit Harrison Ford. Wir haben irgendwie ein bisschen Heart of Stone mit Gal Gadot, Supercomputer oder wie wir es gerade bei Mission Impossible hatten hier. Also irgendwie alle paar Minuten erinnert einen das ganze Szenario, was dann immer vorgeführt wird an den Actionfilm, den man schon mal gesehen hat. Aber ich musste sagen, mit dieser Body-Action-Komödien-Dynamik zwischen Idris Elba und John Cena, die natürlich auch ein bisschen plakativ ist, wenn sie sich dann immer so 80er, 90er Jahre vielleicht so Lethal-Weapon-mäßig die One-Liner hin und her droppen, fand ich es doch extrem unterhaltsam und muss sagen, ich bin immer mehr von diesem Film die ganze Zeit so, also wirklich tatsächlich gut unterhalten worden. Die Story auch konstruiert bewusst mit bekannten Stilmitteln, läuft alles ein bisschen so nach ein paar verschiedenen Schemata ab, aber ich fand es auch gerade handwerklich überzeugend und unterhaltsam gut umgesetzt, vor allem wenn man immer so versucht ein bisschen zu gucken, wie viel Budget drauf war. Und ich finde, auch da erkennt man halt ganz gut so dieses, die Handschrift von dem Ilya Naishuller, dass er halt mit wenig Geld relativ große Sachen erzählen kann. Alex guckt schon so ein bisschen kritisch in der Webcam. Vielleicht musst du schon mal reinkrätschen, damit er nicht gleich platzt und sagst, was erzählt der Kollege da auf der anderen Seite.
Ich lass dich erstmal fertig machen.
Oh, er lässt mich erstmal fertig machen, damit du mich dann nachher fertig machen kannst.
Sprich weiter. Fahr fort.
Okay, gut, du machst das spannend. Und ich fand es halt durch die Bank einfach von der Geschichte nett gemacht. Es kommt genug Stunt-Feeling auf, es gibt Verzicht auf, ich möchte sagen, überzogenes CGI, auch wenn man natürlich sieht, wo es halt mal irgendwo zum Tragen kommt, speziell bei dem Flugzeugabsturz. Aber ich fand es halt besonders gut in einer Szene, wo man weiß, okay, das ist jetzt nichts irgendwie mit CGI zusammenkonstruiert, sondern da fährt jetzt wirklich gut choreografiert eine Autoflotte irgendwie durch ein altes Lagerhallenareal und da fliegt plötzlich so ein LKW mit Hydraulikpumpen und einer Rampe durch die Luft. Und das ist nicht super groß und super aufregend wie bei Mission Impossible, aber es sieht einfach echt aus, weil es wahrscheinlich in Camera halt so aufgenommen wurde. Und das fand ich immer wieder gut und man fühlt sich immer so ein bisschen an irgendwie so einen Jackie Chan oder 80er, 90er Jahre Actionfilm halt erinnert. Und dann gibt es teilweise immer noch mal so humorvolle Einlagen, wo die beiden zum Beispiel Hauptcharaktere gegen so eine polnische Dorfjugend kämpft, die ein bisschen überzeichnet ist, aber auch vom Timing und wie es inszeniert ist, habe ich mich so ein bisschen an so Buddy-Action, Bud Spencer-Filme erinnert gefühlt. Und ich muss die ganze Zeit sagen, ich hatte immer so ein leichtes Grinsen die ganze Zeit im Gesicht und habe mich tatsächlich halt gut unterhalten gefühlt. Was ich deswegen nicht nachvollziehen konnte, und dann kommst du wahrscheinlich gleich ins Spiel, sind die IMDb und Rotten Tomatoes Wertungen, denn die tragen nicht so ganz zu meiner Wertung bei. Denn, ich mach's einfach kurz, ich würde dem Film Heads of State 4 von 5 Sternen mitgeben, weil ich mich einfach halt super unterhalten gefühlt habe. Und das Internet sagt aber so, nee, ich weiß nicht, da war ich auch krank zu der Zeit, wo ich den geguckt habe. Ich war aber nicht auf Schmerzmitteln. Also ich behaupte, das war relativ subjektiv, was ich da gemacht habe. Aber IMDb, da steht das Ding bei einer 6,4. Also schon ein Stück weit unterhalb des soliden Scores und bei Rotten Tomatoes haben die Kritiker sich bei 68% eingefunden und die Zuschauer nur bei 70%. Also alles ein Stück weit unter meiner Wertung. Aber ich muss sagen, wie ich es gerade schon aufgeströselt habe, ich war gut unterhalten, hatte immer ein Grinsen im Gesicht und muss sagen, bin großer nach wie vor Ilya Naishuller-Fan und bin gespannt, was er jetzt zukünftig mit Roadhouse 2 noch macht. Und jetzt bin ich auf deine Meinung interessant, Alex.
Ja, ich würde es relativ kurz machen. Also ich habe entweder einen anderen Film gesehen oder ich habe ihn nicht verstanden, aber ich fand ihn nicht gut. Also gar nicht.
Mhm.
Es hat für mich absolut überhaupt gar nicht funktioniert. Ich bin da reingegangen in der Hoffnung, das wird so eine Pulpy-Action-Komödie und für mich war es das so gar nicht.
Mhm.
Weil für mich hat der Spagat zwischen, ja, jetzt gibt's einen dummen Spruch und jetzt sind aber gerade 200 Leute ums Leben gekommen, hat einfach überhaupt gar nicht funktioniert. Die Balance hat das Drehbuch für mich einfach an keiner Stelle hingekriegt.
Mhm.
Also das ging für mich überhaupt gar nicht auf. Immer wieder die Stakes sind so hoch, ständig sterben Leute, teilweise auch überflüssig, was war ja auch bei deiner Kritik, du hast das glaube ich auch schon mal irgendwann mitgebracht, dieses muss das jetzt sein? So, also es
zuletzt zum Beispiel bei, oder schon länger her bei Six Underground zum Beispiel. Wenn man sieht, dass Zivilisten ins Spiel kommen, finde ich nicht okay.
Ja, so und da in diese Richtung ging das für mich und dann das noch gepaart mit, okay, ich sehe gerne John Cena, ich sehe gerne Idris Elba, aber die beiden kriegen vom Drehbuch her auch gar keinen, die kriegen keinen Story-Arc. Mhm. Die bleiben die ganze Zeit Spinnefeind, raufen sich dann am Ende so halb zusammen und selbst dann in der großen Auflösung ist es wieder so, naja, sind wir Buddies, aber sind wir nicht wirklich, aber doch irgendwie sind wir es doch, aber eigentlich nicht wirklich und das ging mir auch genau die gleiche Problem wie bei Nizar, was ich vorhin gesagt habe, da entwickelt sich nichts, die sind die ganze Zeit Wichser zueinander auf gut Deutsch so und es ging mir mega auf die Nüsse, dass es da keinerlei Entwicklungen gibt und das die ganze Zeit, es wurde irgendwann auch super anstrengend einfach, ich bin prinzipiell bei dir für das Budget, ist die Action beachtlich, ist, wie du gesagt hast, sie ist nicht groß, aber das, was du kriegst, das ist richtig gut gemacht, solide gemacht. Das wird auch gut altern, so, weil handwerklich gut. Das ist alles unstrittig. Aber alles andere drumherum hat für mich einfach akut nicht funktioniert und ich habe dann auch das IMDb-Rating geprüft, ich habe den Rotten Score geprüft, weil ich dann da saß tatsächlich und meinte, das ist für mich noch so hoch. Ich habe dem Film 2 von 5 gegeben, als ich ihn gesehen habe. Ich fand den wirklich, wirklich schlecht, um ehrlich zu sein.
Krass, da sind wir ja weit auseinander, Alex.
Yes, sind wir komplett. Komplett. Deswegen sage ich, entweder haben wir einen anderen Film gesehen oder ich habe ihn nicht verstanden, aber der war so überhaupt gar nicht in keinerlei Hinsicht auf meiner Wellenlänge leider. Und ja. Ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil der Trailer mir was anderes suggeriert hat eigentlich.
Okay.
Also vielleicht müsste ich den Trailer downvoten.
Mhm. Interessant. Ja, interessant. Ich hatte auch überlegt, ich hatte wirklich so gute Vibes die ganze Zeit, wo ich den Film geguckt habe und dachte so, aber war jetzt irgendwas? Bin ich irgendwo reingetapst? War das jetzt wirklich total objektiv, wollte ich vorhin sagen? Oder war es jetzt wirklich tatsächlich subjektiv? Weil, keine Ahnung, irgendwie stand der Mond ganz gut an dem Abend oder so. Und dachte auch, vielleicht gucke ich ihn mir nochmal zeitnah an, um es nochmal wirklich halt relativ, weiß ich, nochmal mit Abstand halt zu betrachten. Aber es ist interessant, dass wir mit dem Film so weit auseinandergehen. Aber man muss auch sagen, wenn wir unsere beide Scores jetzt zusammenlegen, kommen wir ungefähr da bei dem Internet-Rating raus. Irgendwo in der Mitte halt bei, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ich werde mir, glaube ich, aber trotzdem irgendwann nochmal geben und vielleicht bringe ich ihn nochmal im Recap mit.
Ja, kannst du machen. Und dann würde ich sagen, lass uns mal zu den Releases hüpfen.
Moderiere einfach mal ab, genau.
Hat er.
Hat er schon, gut. Dann lass uns doch mal kurz gucken, was als nächstes uns so beglückt im Kino und auf den Streaming-Plattformen. Einfach, dass wir hier das für Protokoll einmal genannt haben. Kleiner Recap noch von letzter Woche, weil wir eine Woche jetzt länger nicht gesendet haben. Da kam Tron Ares in die Kinos und damit Jared Leto in der Hauptrolle. Kommt gar nicht so gut weg in den Kritiken. Also auch wieder
wenig
so.
Überraschend.
Ja, leider. Also bin gespannt, würde ich mir ihn trotzdem gerne mal geben in als Kniefall vor der ganzen Reihe. House of Dynamite kam am 9.10. noch in die Kinos, bevor er am 24.10. bei Netflix dann released wird, also der neueste Film von Catherine Bigelow. Und auch ins Kino gekommen Amrum, neuester Film von Fatih Akin. Und was noch ganz interessant war, es kam Boots auf Netflix heraus. Das ist so eine Art Dramedy-Serie, die so 80er, 90er Jahre spielt, als Homosexualität noch im Militär absolut verboten war, aber dann sich jemand mit einschreibt beim Militär, um seiner großen Liebe oder ähnlichem seinen besten Freund halt zu begleiten. Und sah ziemlich cool aus. Ich fand den Look sehr stark. Ist eine Serie, ich glaube, weiß gar nicht, Miniserie vielleicht, weiß nicht genau. Hat mir der Trailer sehr gut gefallen. Also behalte ich mal auf dem Schirm. Und für alle, die es jetzt auch interessant finden, bitte gerne. Am 10.10. kam noch raus The Last Frontier, beziehungsweise zu Deutsch heißt er Remnick. Staffel 1, Apple TV Plus. Jason Clark kämpft hier in seiner Kleinstadt gegen ein abgestürztes Flugzeug. Conair lässt grüßen, wo lauter Verbrecher drin sind und muss dann irgendwie seine Stadt vor dem Bösen bewahren. Jetzt habe ich gerade wieder gar nicht gefragt, ich vergesse jedes Mal. Hot or not, Alex? Wäre das was für dich?
Last Frontier fand ich Trailer super, ja.
Okay, cool. Also ein Hot. Dann noch mit dabei, ich habe gerade Con Air verglichen, The Woman in Cabin 10 mit Keira Knightley ist diesmal ein bisschen Flightplan-mäßig oder exterritorial, nur jetzt auf einem Boot mit Keira Knightley. Jemand stirbt, keiner glaubt ihr, sie muss das Gegenteil beweisen, ist sie irgendwie ein bisschen Schizo oder lalalalalala und wahrscheinlich irgendeine Verschwörung, I don't know. Hot or not?
Ja, ich sage erstmal not, weil vielleicht ist cool, ist ja gut produziert aus, aber hat man so ähnlich schon mal gesehen. Also der Trailer hat jetzt nicht geholfen.
Fand ich auch. Aber du müsstest nicht mal ins Kino gehen, Netflix, falls ich es gerade nicht erwähnt habe.
Das stimmt.
Und wir gucken jetzt mal in die Zukunft auch auf Netflix ab 14.10. Splinter Cell Deathwatch Anime-Serie.
Mhm.
Hot or not?
Erstmal hot, Spiele waren super.
Mhm.
Trailer sah auch ganz cool aus. Und Animation bei Netflix, ja, da könnte ja immer mal eine Perle dabei sein.
Fand ich auch cool. Splinter Cell bin ich auch großer Fan gewesen. Würde ich auch mal reinschauen. Am 16.10. noch After the Hunt, so ein bisschen, was heißt ein bisschen, Drama mit Julia Roberts und Andrew Garfield. Ist der neueste Film von Luca Guadagnino. Andrew Garfield wird beschuldigt, eine Studentin vergewaltigt zu haben. Also kein leichter Stoff und Julia Roberts ist dann hin und her gerissen, kann sie ihm vertrauen oder nicht. Ist es die Wahrheit oder nicht? Hot or not?
Ja, sah eher hottisch aus, fand ich. Weil das, vielleicht ist ein Plot-Twist noch dabei?
Maybe. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür ins Kino gehe. Aber ich muss auch sagen.
Ach so, nee, das nicht unbedingt.
Das natürlich nicht, ist ein Streaming-Film. Auch noch mit im Kino Good Fortune, 16.10. Regiedebüt von Aziz Ansari. Unter anderem mit Seth Rogen und Keanu Reeves. Also Seth Rogen kriegt einen Schutzengel oder Aziz Ansari kriegt einen Schutzengel in Form von Keanu Reeves an die Seite gestellt.
Genau, und tauschen die Rollen und so, Trailer sah ganz ganz unterhaltsam aus.
Ich habe den Trailer überhaupt nicht gefühlt und habe jetzt nicht zuletzt auf die Reviews geguckt. Ich weiß nicht, wo er gerade steht, wie ich ihn einsortieren muss. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen leider bei Not und würde ihn eher im Streaming mal nachholen.
Ich würde sagen, na, dann lass mich doch hier jetzt offiziell das Streaming-Hot einführen.
Das Streaming-Hot, ja, okay, können wir gerne machen. Dann rutscht dieser Film ins Streaming-Hot. Außerdem noch dabei ab 16:10 Ballad of a Small Player. Auch Netflix-Produktion, bevor es dann auf Netflix rauskommt. Jetzt erstmal Kinorelease mit Colin Farrell und Tilda Swinton. Colin Farrell spielt da einen Zocker in, ich glaube sogar Las Vegas, und wird dann aber in so eine Art auch so Verschwörung reingezogen, beziehungsweise wird erpresst und muss dann irgendwie Geld erspielen oder zurückzahlen. Ich habe den Trailer nicht ganz verstanden, aber er sah unglaublich gut aus, muss ich sagen.
Ja, d'accord. Guter Trailer, nicht verstanden, weiß nicht, worum es geht, aber sah visuell super geil aus. Streaming Hot.
Ja, Streaming Hot bin ich auch dabei. Am 17.10. nur noch ein kleiner Tipp, weil wir öfters darüber geredet haben. Da kommt zum ersten Mal Flow ins Streaming-Angebot, und zwar auf Disney Plus, also der Animations-Oscar-Gewinner. Cool. Ab 23.10. schlüpft Jeremy Allen White, bekannt von The Bear, in die Rolle von Bruce Springsteen in Bruce Springsteen oder nur Springsteen, Deliver Me from Nowhere. Und da geht es um die Produktion, einen ganz bestimmten Zeitrahmen, wie er eins seiner Alben aufgenommen hat und sich dadurch die Depressionen kämpfen musste. Kino ja, Hot, raus, Streaming leider. Hot, nee. Not?
Nee, ich bin Jeremy Allen White Fan, aber Biopics sind nicht so.
Ja, bin ich auch bei Not. Dann auch noch am selben Tag Regretting You, beziehungsweise All das Ungesagte zwischen uns, unter anderem mit Allison Williams, kennen wir ja, und McKenna Grace, die langsam echt erwachsen wird, Dave Franco noch dabei, irgendwie so ein wildes Thriller-Erotik-Drama-Gespanne-Gedingse. Da habe ich nicht durchgeblickt, wie das Ganze funktionieren soll. Bin ich auch erstmal raus. Aber ihr habt es hier gehört, bin ich auch bei einem Not. Und dann noch Frankenstein, also hier von Guillermo del Toro, Netflix-Produktion, auch nochmal Kino-Release. Mensch, ist doppelt und dreifacht sich ja hier. Mit Jacob Elordi als die titelgebundene Figur, beziehungsweise Monster, Oscar Isaac als Dr. Frankenstein.
Hot oder Streaming Hot.
Streaming Hot, I knew it. Okay, gut, bin ich aber auch dabei. Und auch noch erwähnenswert, Black Phone 2, wieder mit Ethan Hawke. Hast du den ersten Teil gesehen? Weil da war
ich habe den ersten Teil gesehen.
Und?
Ich fand den nur okay. Deswegen ist ein zweiter Teil bei mir erstmal Not.
Ja, ich bin auch bei Not. Der erste Teil hat mich schon nicht angemacht. Gut, auf dieser leider nicht so positiven Note wechseln wir in die Neuigkeiten.
Jimmy Kimmel ist weg. Ach nee, Jimmy Kimmel ist wieder da. Entschuldige, ist er jetzt überall da? Nee, er ist nicht überall da. Doch, jetzt ist er wieder überall da. Das war die
ist
Zusammenfassung
es wirklich so
der letzten paar Wochen. Ja, jetzt
ist
er wieder zu 100% da.
Okay.
In allen Bereichen der USA wird wieder ausgestrahlt.
Ja, genau. Also war ein bisschen weird, ist jetzt auch schon wieder eigentlich fast vom Tisch das Thema, aber hat doch hohe Wellen geschlagen. Jimmy Kimmel wurde auf politischen Druck mehr oder weniger über drei Ecken abgesetzt von ABC und darunter auch letzten Endes von Disney, wo ABC ja als Sendernetzwerk dazugehört. Und dann gab es einen richtigen Shitstorm, ne? Und viele haben aufgerufen, Disney zu boykottieren, ihre Abos zu kündigen und. Und dann ist was passiert letzten Endes?
Dann haben sie ihn wieder zurückgelassen, Suspendierung wieder aufgehoben. Wo ich mir immer denke, ist dann der politische, also was überwiegt denn stärker? Der finanzielle Druck oder der politische Druck? Das ist offensichtlich relativ simpel gestrickter, die Unternehmensprioritäten.
Fand ich auch ein bisschen weird. Also wo hat Disney jetzt von ganz oben eingelenkt und gesagt, nee, sendet den mal wieder aus, weil wir politisch uns hier stark positionieren wollen oder, wie man festgestellt hat, uns fast 2 Millionen Follower tatsächlich in dieser kurzen Zeit von 6 Tagen abgegangen sind.
Ja, gleichzeitig, wenn du genau hingeschaut hast, gab es da ähnlich wie bei Stephen Colbert auch da einen Merger am Himmel, dem Umbrella von Disney, wo man Angst hatte, dass der vielleicht nicht durchgeht, wenn man dem politischen Druck nicht nachgibt. Von daher ist das alles ein großer Schweinskram und äußerst besorgniserregend aus meiner Sicht, was da in den USA gerade passiert.
Ja, ich bin auch gespannt, was kommt als nächstes. Stephen Colbert, ja, ähnliches Opfer, auch wenn man es da vielleicht nicht ganz so...
Der ist ja jetzt permanentes Opfer, weil der ist halt raus. So, das wird halt beendet, dieses Format.
Genau.
Der hat einen Vertrag, der läuft aus, ne? Und dann.
Genau, das heißt, aus finanzieller Sicht wird es nicht weiterentwickelt, hat man gesagt. Aber ist das tatsächlich der echte Grund oder hat man sich bei Jimmy Kimmel einfach massiv verhoben und die Taktik einfach scheiße ausgeführt, um ihm abzusägen? Auf jeden Fall, ja, wie du schon gesagt hast, Schmuddelkram, höchst politischer, unkorrekter Schmuddelkram, der da abläuft.
Yes. Und wir bekommen einen zweiten Simpsons-Film.
Wir brechen hier von einem Themaspektrum ins nächste, ja.
Das ist richtig. Aber also wir sind ja, ich sag mal, Simpsons-Fans der ersten Stunde.
Oh, der ersten Stunde ist, kann man fast so sagen.
Ein bisschen entwachsen, würde ich sagen. Also ich verfolge das tatsächlich nicht mehr aktiv. Qualitativ hat es mich so ein Stück weit auch dann abgehängt. Gleiches gilt auch für den Film, für den ersten, um ehrlich zu sein. Ich erinnere mich noch, wie ich im Kino war. Ich erinnere mich aber auch, wie ich whelmed war, als ich rauskam.
Whelmed.
Und ich glaube, niemand hat nach einem zweiten Kinofilm gefragt. Lass mich mal so formulieren. Und es tut mir sehr leid.
Ich kann dir sagen, wer nach dem zweiten Teil gefragt hat, und zwar das Box Office. Denn ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, der erste Teil hat circa 75 Millionen US-Dollar gekostet und über 536 Millionen Dollar eingespielt. Ja. Also mehr als das Fünffache.
Money Talks,
kannst nichts machen. Aber ich muss auch sagen, ab 2000 hat die Qualität abgenommen mit dem Film. 2007 war es für mich auf einem Punkt, wo ich dachte, da steige ich langsam aus. Und jetzt nochmal 20 Jahre später, so lange wie der erste Film schon gebraucht hat, bringt man jetzt noch über einen Social-Media-Post, über eine Social-Media-Ankündigung am 22. Juli 2027, also wirklich 20 Jahre später, geplant, den zweiten Teil raus. Das finde ich auch krass. Die Kuh wird gemolken, glaube ich. Das kann man so abschließend fast schon sagen. Ich weiß aber nicht, ob ich mich richtig freuen soll.
Dito, für mich funktioniert das Format einfach nicht. Also es geht nicht d'accord mit was Simpsons ist für mich.
Als Kinofilm, ja.
Als Kinofilm, also so Langformat, aber er kommt bis Juli 2027 ist noch viel Zeit. Wir werden sicherlich über den Trailer sprechen.
Ja, mindestens jetzt noch anderthalb Jahre. Also
über den Trailer, Ronny,
ja,
werden wir sprechen.
Lass das mal marinieren und
so,
wir kommen wieder drauf zurück. Ja,
genau.
Trailer, Mensch, ich hab's
genau,
doch schon
Mensch,
verstanden.
Genau, Mensch, sag mal.
Ja,
also,
dann soll ich wieder hier weiterreden einfach? Es kann doch nicht sein, ich rede mich
ja
hier
doch, du musst, glaube ich, weiterreden, weil ich habe zu dem ersten Trailer auf der Liste einfach original gar nichts zu sagen.
Okay, ist ein bisschen Pflichtprogramm. Wir reden über ein Game of Thrones Spin-off. A Night of the
Woher
Seven
soll ich
Kingdoms.
Das wissen?
Ja, warum denn nicht? Warum war ich nicht
Wo
Game of Thrones
da, das ist irgendwas wie, ja.
Es ist ein Game of Thrones Spin-off, eine Vorerzählung, die roundabout 90 bis 100 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones, also das Lied von Feuer und Eis, spielt. Und
darauf habt ihr jetzt alle gewartet, ihr Game of Thrones Fans da draußen?
Das will ich, oder frage ich mich nämlich auch, vor allem wenn man den Trailer anguckt, es basiert ja auch auf den Büchern oder Publikationen von George R. R. Martin.
Naja,
da geht's
eine Kurzgeschichte, glaube ich.
Oder Kurzgeschichte,
ja.
Oder Kurzgeschichtensammlung, ja. Da geht's um Duncan the Tall. Was hat der Trailer in dir ausgelöst?
Nichts. Also erstens, vom Titel her wusste ich nicht, dass ich mir jetzt gleich einen Game of Thrones Spin-off angucke. Das musste mir der Trailer dann erstmal erklären. Das ist das Erste.
Ja.
So. Dann ist der Trailer visuell ganz spät erst ansatzweise, ich sag mal, nicht mal beachtlich, aber gibt's ein paar Aufnahmen, wo ich mir denke, ah, okay, ja, so Game of Thrones-esque wieder ein bisschen. Ansonsten wirkt das alles sehr, sehr klein von der Produktion, wahrscheinlich, weil das Budget es auch gar nicht hergibt. Also keine Ahnung. Und hat mich gar nicht abgeholt. Es gibt dadurch, dass es ja 100 Jahre vor allem anderen spielt, auch wenig Magie oder keine. Das heißt, es ist alles super grounded, back to earth. Du kriegst nicht mal so richtig wirklich die politischen Intrigen rausgearbeitet, weil da halt so einem relativ einfältigen Ritter, der auf der Suche ist nach Rittertum, irgendwie verfolgst. Der Trailer punktet auch nicht durch überzogene Gewalt oder besonders blutrünstig.
Oder nackte Brüste.
Blutrünstigkeit oder ja, also weiß ich nicht. Also ich habe nichts gesehen, was Game of Thrones schreit in dem Trailer, um ehrlich zu sein. Außer, dass sie 3,5 Leute siehst, die so die passend gefärbten Haare haben oder einen Namen haben, der so oder so ähnlich klingt. Weiß ich nicht.
Ja, gehe ich mit, habe mich auch ein bisschen schwer getan, dachte so, brauchen wir jetzt so ein bisschen Netflix-like Ritterabenteuer? Also für wen letzten Endes? Musste dann aber sagen, das spielt ja quasi bevor dieser ganze Intrigen-Scheiß und Verschwörungshäuser bekriegen sich und intrigieren halt losging. Aber will ich das sehen? Muss ich das sehen, dieses Szenario, wenn es grounded ist? Weil gerade das, was in Game of Thrones passiert, das ist ja das, was halt so eskaliert und mich halt mit Spannung dann mitgerissen hat. Deswegen frage ich mich, wer das Zielpublikum ist.
Genau, und du hast ja so ein Stück weit, egal was der Outcome dieser Staffel ist, hat ja dann offensichtlich keinerlei Konsequenz für was dann später passiert.
Eben.
Also, weil,
eben.
Also ist konsequenzlos ein Stück weit.
Ja, gehe ich mit.
Weiß ich nicht.
Also,
aber ich bin Eros.
Ja, habe ich schon gehört, dafür, dass du nichts zu sagen hattest, haben wir jetzt uns doch noch ein bisschen ausgetobt. Kommt am 18. Januar bei HBO Max raus, also wird dann auch irgendwie auf Sky landen oder irgendwann, wenn Max dann nächstes Jahr auch mal zu uns kommt, bla 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 bla.
Genau. Bla, bla, bla. So, dann Ronny, beantworte mir doch mal kurz eine Frage noch.
Bitte gerne.
What the fuck is Mubi?
Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gerätselt. Man muss aber sagen, unterschätze sie nicht. Mubi hat jetzt irgendwie, war in spendabler Laune und hat halt viele Filme eingekauft, auch den neuesten, der bald kommt, von Jim Jarmusch und so. Aber sie haben auch eine Serie vom Sundance Festival eingekauft, und zwar Hale und Harper. Warum ist das interessant für uns? Nicht nur, weil Mark Ruffalo unter anderem mitspielt, sondern das ist eine Serie von und mit Cooper Reiff. Und Cooper Reiff hat uns 2022 oder war es 23, krieg's schon gar nicht mehr hin, Cha-Cha Real Smooth auf Apple TV Plus gebracht, der auch eingekauft wurde und den wir beide ziemlich charmant fanden.
Sehr gut fanden.
Jetzt hier eine Serie, 9 Folgen, ja, auf Mubi ab 19. Oktober, also schon gar nicht mehr so weit weg, sondern in ein paar Tagen. Und ich kann dir nicht sagen, wie wir den dann hierher kriegen, aber es gibt jetzt eine Cooper Reiff-Serie, die vom Trailer extrem stark an Cha-Cha Real Smooth und seinen Vorgänger Shithouse erinnert.
Da bin ich komplett bei dir und deswegen bin ich, um ehrlich zu sein, immer noch skeptisch, warum das eine 9-Folgen-Serie sein muss und wie das funktionieren wird tatsächlich. Ob das, was Cooper Reiff so stark gemacht hat in den Filmen, sich transportieren lässt auf 9 Folgen.
Ja, habe ich auch Angst gehabt. Hab bei Reddit mal reingeguckt, da gab es Leute, die haben es bei Sundance schon gesehen komplett. Manche meinten so, sie haben geheult und fanden es geil. Andere meinen so, hält's nicht aus, 9 Folgen auf diese Länge, das Format. Deswegen bin ich auch super entspannt. Ich bin super entspannt, wird awesome. Nee, bin super gespannt, was da kommt.
Ja, da habe ich auch große Bedenken tatsächlich.
Ob sich das trägt.
Ja, weil audiovisuell, wenn du mir gesagt hättest, das ist ein Film, hätte ich gesagt, jo,
passt.
Sag mir, wo ich ins Kino gehen dann kann.
Ja, so, habe ich schon mal gesehen von ihm, aber nee, ach doch, ist was Neues. Ja, aber ja, jetzt nochmal als Serie. Interessant.
Genau. Ja, ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Also ich habe ihn ab auf dem Schirm und wenn wir ihn hier irgendwo sehen können, dann würde ich ihn, also die Folgen, die Serie, würde ich es gerne mal mitbringen.
Dann ganz kurz nur jetzt als nächstes hier auf der Liste.
Ganz kurz
Sony-Produktion gekauft von Prime. Kommt trotzdem im Kino am 29. Januar und dann irgendwann ins Prime-Programm. Mercy, der neue Film mit Chris Pratt und Rebecca Ferguson. Und es ist ein, man kann es eigentlich fast sagen, gefühlt von ChatGPT zusammengeschriebenes Drehbuch, oder? Ronny, jetzt mal im Ernst.
Das ist aber ziemlich hart. Ich habe da ein bisschen hart, oder? Minority Report trifft. Ich hatte vorher noch irgendeinen Vergleich drin, aber...
OpenAI. Nee. Entschuldige.
Ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich gehe in die Richtung, wo du gerade reintapsen willst. Das sieht mir alles ein bisschen billig aus. Also wären die Special Effects nicht so viel und da hätte vorher dran noch Sabin Films gestanden. Sorry, das ist immer Sabin Film Special. Da hätte ich gedacht so, heidanei, ich glaube, das muss ich mir nicht auf die Watchlist setzen.
Nee, das Problem ist halt tatsächlich, was du sagtest, ne? Es ist halt Minority Report und der Trailer, der hätte halt 30 Sekunden kürzer gehen müssen, weil dieses, da ist noch was, warum erzählt ihr mir das schon? Was soll das denn?
Ja, kein gut gemachter Trailer definitiv auch wieder.
Also, jo, ansonsten war das ja sogar von der Idee an sich eine coole Idee. So, dieses geht darum, ne, dass Chris Pratt angeklagt wird, dass er von einer AI, die sich um das Rechtssystem kümmert und er hat 90 Minuten Zeit, den Mord an seiner Frau aufzuklären, beziehungsweise seine Unschuld zu beweisen.
Ja, genau.
Und hat da quasi Zugriff auf Überwachungskameras, auf Dokumente,
alles
quasi. Und es ist dann so ein bisschen halt so eine Sherlock Holmes. Es fühlte sich fast wie ein Setup an für ein kleines Computerspiel.
Jetzt wollte ich gerade sagen, Minority Report trifft Searching oder sowas. Also, dass du mit Hilfe von so Screens überall reinhüpfst, irgendwie Material durchsuchst und das alles so ein bisschen in der Retrospektive erlebst.
Ja, aber
erlebt.
Bei Searching war ja der Fokus drauf, dass es wirklich grounded in Reality ist.
Ja.
Und
ja,
hier gehen sie halt full on.
Deswegen meets
Senior Spielbergo
Minority
Report. Ja. Aber nicht in gut, leider.
Ja, sah nicht gut aus,
sah nicht gut aus.
Also weiß ich nicht, keine guten Vibes.
Mach mal den Übergang davon jetzt.
Wie sieht's denn bei dem nächsten Projekt aus mit den guten Vibes? Wie hoch sind sie denn da oder wie viel sind sie denn da anzutreffen? Bei The Mandalorian and Grogu, der Kinoadaption der berüchtigten Serie, genau. Punkt.
Wie hast du denn das Medienecho verfolgt und wahrgenommen? Das nicht vorhanden, ne?
Das Medienecho, ich muss sagen, wurde relativ schnell bei YouTube ein Essay vom Regisseur reingespielt. Da habe ich zufälligerweise mal reingeguckt und dachte so, ja, es trifft sie ziemlich gut. Und meinen ersten Eindruck, es sieht einfach nicht nach einem Kinofilm aus. Und ich weiß nicht, warum wir das brauchen in dieser Form noch. Weil wenn mir das ein endenloses Ende hinausläuft, dann verstehe ich nicht, was da noch erzählt werden soll.
Ich verstehe es auch nicht. Also ich bin ja bei der letzten Staffel schon ausgestiegen. Die habe ich schon tatsächlich nicht mehr gesehen. Aus meiner Sicht hätte Mando genau eine gute Staffel. Dann hat es konstant abgebaut. Und die Leute, die du jetzt noch nicht abgehängt hast, die zwingst du jetzt ins Kino, also der Film kommt ins Kino, nicht ins Streaming direkt. Warum jetzt dieses Spielfilmformat noch? Außer du willst jetzt hier halt wirklich nochmal hart irgendwie, weiß ich nicht, den Merch melken oder dieses Franchise komplett ausquetschen. Ich check's nicht, um ehrlich zu sein. Ja, es sah hier und da ein bisschen dicker aus als die Serie, aber jetzt so
bisschen.
Dieses, es schrie jetzt nicht, ich bin es, ein Spielfilm mit Spielfilmbudget.
Ja.
Aber again, ich verstehe gar nicht, warum man überhaupt in dieses Format jetzt reinsticht. Und das ist jetzt der nächste Star Wars Film, den man wieder bekommt.
Ich habe es seit der Ankündigung nicht verstanden. Und die, also es sieht wirklich nach einer breit getretenen, gestreckten Serienaufgussverwandlung an. Und ich habe es wirklich tatsächlich auch nicht verstanden. Und es sieht
und again,
auch nicht gut
Sigourney, aus. Sigourney, awesome, ne? Und so.
Immer gut.
Aber,
ja.
aber
kann sie es retten?
I don't think so,
ja.
20. Mai 26 kommt das ins Kino, aber wie gesagt, also dafür, dass ein Trailer erschienen ist für einen Star Wars Film, war es in meiner Social Media Bubble unangenehm ruhig.
Ja, finde ich auch. Vor allem nach Endor, wenn du das nochmal ins Verhältnis setzt. Ich fand die zweite Staffel ja per se nicht so stark, aber dieses ganze Endor-Versum mit Rogue One, das hat einfach so einen Eindruck hinterlassen, da kannst du jetzt nicht mit sowas kommen, finde ich.
Yes. Greenland mit Gerard Butler, Ronny.
Smooth Überleitung.
Da haben wir über den Trailer gesprochen und hatten das so ein bisschen belächelt, als auch mal wieder ein Gerard Butler Katastrophenfilm Roland Emmerich lässt grüßen. Und dann war der gut. Erinnerst du dich da dran, Ronny?
Ja, da haben wir drüber gesprochen und waren beide verwundert und haben uns ein bisschen so überrascht angeguckt. Da kann ich mich
genau,
dran erinnern.
Weil wir fanden den beide relativ knorke, ne?
Mhm. Ich habe noch in Erinnerung, solider Actionfilm ist irgendwie realistisch. Wir hatten dann auch noch hervorgehoben, dass da ja auch so die First Responder und die Verantwortung da so ein bisschen, diese Einsatzkräfte in den Vordergrund gestellt wird, was so ein bisschen gritty und unangenehm halt nahbar macht.
Ja. Ja.
Und dann hieß ja mal, es kommt ein zweiter Teil. Und
genau,
der,
da haben wir sogar in den News drüber gesprochen. Der ist
jetzt
bald da. Wir wussten auch schon, dass der Greenland Migration heißt. Was ich nicht wusste, ist, dass der ein doppeltes Budget bekommen hat im Vergleich zum ersten Teil.
Hast du da was schon rausfinden können?
Ja, es ist doppelt so hoch.
Da hast du eine Nummer?
Ich glaube nicht.
Sonst kann ich dir rausherakeln.
35 oder statt 70, jetzt 70 statt 35 oder sowas.
Ja, genau. Der erste Teil hatte nämlich, das war ja für uns auch so ein bisschen verwunderlich. Der erste Teil hatte ein Budget von 35 Millionen und hat 52 Millionen eingespielt. Und das ist nichts eigentlich. Also und das Ding ist so verwunderlich, dass nach 5 Jahren jetzt wirklich jemand gesagt hat, jetzt kommt's ins Kino. Das wolltet ihr haben, jetzt habt ihr's.
Und ihr kriegt doppelt so viel Budget, wo die Stakes noch höher sind.
Ja.
Und ich muss gestehen, ich habe die gleichen Vibes wie bei dem ersten Trailer, nämlich Roland Emmerich lässt grüßen, ne?
Aber
mit dem Wissen, dass der erste gut war, bekommt Greenland Migration auch hier Benefit of a Doubt, dass, obwohl der Trailer nach Standard-Katastrophenkost aussieht, vielleicht da ein guter Film dahinter ist. I don't know. Maybe?
Ja. Man muss sagen, der erste Teil hat eine 6,4 bei IMDb, kam also generell nicht weg, aber wir waren irgendwie total zufrieden. Und man muss ja sagen, der Regisseur Rick Roman Waugh, der hier zusammen mit Gerard Butler das gedreht hat, der hat 2023 auch Kandahar gedreht. Der steht auch nur bei einer 6,1 bei IMDb, den hatte ich aber mitgebracht und fand, das ist ein bocksolider Actionfilm, der hat mir total gut gefallen.
Nur mal der Vollständigkeit halber, The Day After Tomorrow hat eine 6,5. Also ob es jetzt eine 6,5 oder eine 6,4 ist, würde ich dann mal, ne? Also, just saying.
Ja, aber es scheint, also irgendwie scheinen diese Filme uns zu berühren, Alex. Sie treffen einen Punkt bei uns.
Ja, also von daher, ich meine, wir haben noch keinen deutschen Kinostarttermin. Am 9. Januar 26 kommt er in den USA ins Kino, das ist wieder so ein Januar-Release. Das ist meistens für die Filme.
8. Januar in Deutschland. Das stimmt nicht ganz, wir wissen schon in Deutschland. 8. Januar. Und
wo kein Vertrauen ist.
Und dann noch aufpassen an den deutschen Kinokassen. Er heißt anders bei uns. Er heißt Greenland 2 Migration. Ja, Greenland 2.
Ja, von mir aus.
Unser Service für euch. Nächste Überleitung. Abschluss einfach. Komm, baller weg.
Komm, zum Abschluss was aus Südkorea. For good measure. Als, weiß ich nicht. Wo ich mir relativ sicher bin, dass ich eine Empfehlung aussprechen kann. No other choice.
Mit einer positiven Note enden, Alex.
Ja, mit einer positiven Note enden. Wie fandst du den Trailer?
Man muss noch dazu sagen, der neueste Film von Park Chan-wook, der als letztes zum Beispiel Decision to Leave gemacht hat.
Yes, hast du den gesehen?
Ja, habe ich auch gesehen. Fand ich ein bisschen hyped, weil ich fand ihn gut, aber er hat mich nicht so weggebaut, wie ich erhofft hatte.
Das glaube ich auch schwierig, ne?
Ja, wegbauen ist immer so.
Nach so Oldboy wegbauen ist halt, glaube ich,
vorbei. Ja, ja, aber war natürlich auch so ein bisschen Parasite noch so und Südkorea und Park Chan-wook an sich, aber ja, genau.
Genau, und No Other Choice hatte für mich so Parasite-Vibes tatsächlich.
Definitiv, ja, vom Look and Feel. Ist krass.
Genau. Ja, worum geht's? Scheinbar Vater ohne Job. Wichtig, dass er wieder einen neuen Job bekommt, der gut Geld reinbringt, damit ihr Familie, Kinder, alle Auto, Haus abbezahlt werden kann und so weiter. Und ich sag mal, mir hat suggeriert, er geht auf Nummer sicher, dass er der einzige Jobbewerber ist, der am Ende noch übrig bleibt. Wie hast du es gesehen, den Trailer?
Ja, same. Man muss auch sagen, da ist kein großes Fragezeichen, weil die Geschichte wurde schon mehrmals verfilmt. Ist eine Romanverfilmung letzten Endes. Ah, und jetzt kommt sie mal aus Südkorea, genau. Und es geht um einen langzeitarbeitslosen Vater, der bei einem Bewerbungsgespräch feststellt, da gibt es noch 7 andere. Und wie du schon gesagt hast, um jetzt nochmal eine Durststrecke zu überwinden oder das zu umgehen, versucht er lieber seine Mitbewerber aus dem Weg zu räumen. Und dann beginnt es ganz perfide zu werden. Und ich weiß nicht, ist es dann ein Thriller, ist es dann ein Psychodrama, ist es so eine ultraschwarze Komödie? Was ist es dann im Endeffekt?
Ich sag einfach mal ja an der Stelle, Ronny.
Das ist diplomatisch korrekt, Alex, die richtige Antwort. Und als Hauptcharakter ist hier Lee Byung-hun zu sehen. Ich hoffe, ich spreche es aus. Den haben wir zuletzt bei Squid Game gesehen. Wahrscheinlich falsch. Aber haben wir zuletzt bei Squid Game als großen Gegenspieler gesehen.
Genau. Und ist ja aber einer der größten südkoreanischen Filmstars, muss man einfach sagen. Von daher sehr bekanntes Gesicht. Und ich bin mega hyped gewesen. Also ich fand den Trailer super.
Ich auch,
und wenn es halt jemand zusammenbringt, all die Genre, die du gerade aufgezählt hast, dann die Südkoreaner. So blöd es klingt, aber ja, also wirklich. Also wenn das gut timet, der kommt ab 5. Februar wohl in Deutschland ins Kino. Wenn man es gut timet, vielleicht ein schöner Valentinstagsfilm.
Definitiv. Finde ich aber auch. Und damit wieder eine smooth Überleitung hier in den Abspann, Alex, würde ich sagen, denn wir sind am Ende der Folge. Haben heute, glaube ich, ein bisschen länger gemacht. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir sind heute ein bisschen
Aber wir haben Reels jetzt, Ronny, habe ich gehört.
Und wir haben Reels, genau. Also es gibt jetzt noch mehr Gründe, uns auf Social Media zu folgen. Sei es YouTube, was wir wieder reaktiviert haben für unsere Reels-Publikation. Instagram, Facebook, whatever, sucht uns gerne, tretet mit uns in Kontakt und ihr findet uns unter unserem Tag.
Insert Podcast.
Benutzt gerne auch dabei den gleichen Hashtag von uns.
Insert Podcast.
Das ist einfach, sage ich immer, das kann jeder und jede merken. Schreibt auch gerne noch einen Kommentar bei iTunes und bei Spotify. Gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns wirklich über jede Interaktion. Und damit würde ich sagen, seid gespannt auf weitere Reels und Sketche und Ideen, die folgen. Und seid gespannt auf die nächste Folge vor allem. Denn nach wie vor, wir sagen es schon seit Wochen, wir haben eigentlich mal wieder eine Geburtstagsfolge auf dem Radar. Und die müssen wir jetzt mal abreißen, Alex.
Es klingt nach einem sehr soliden Plan.
Es klingt nach einem sehr soliden Special, würde ich sagen.
Ja, ich bin am Start. Ich freue mich. Und ich sage vielen Dank an dich, Ronny. Und vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Und
genau.
Bis zum Special oder so.
Bis zum Special auf jeden Fall, Alex. Danke dir. Bis dann und ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.